Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zoom Talk. Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, denn es ist die letzte des Jahres 2021. Heute am Silvestertag habt ihr die Chance, nochmal mit uns gemeinsam einen Rückblick zu wagen auf das Jahr und natürlich einen Ausblick auf das, was 2022 in Sachen digitale Versicherung auf uns zukommt. Natürlich haben wir wieder einen Co-Moderator, und zwar den lieben Oliver Lang. Hallo Oliver.
Hallo zusammen, herzlich willkommen auch von mir.
Und wir haben unseren Special Guest der heutigen Folge, und das ist Dr. Eberhard Riesenkampf von der Firma Nuclicor. Herzlich willkommen, Eberhard.
Vielen Dank, hallo zusammen, freue mich hier zu sein.
Die erste Aufgabe an dich lautet, stell dich doch mal bitte vor, was machst du, was macht Nuclicor und was hast du vielleicht vorher gemacht?
Ja klar, gerne. Ich bin der Gründer von Nuclicor zusammen mit Arnel Bejovic und es ist heute natürlich in der Silvesterfolge auch ein ganz besonderer Tag, weil wir vor drei Tagen ein Jahr geworden sind. Das heißt, wir sind ja schon ein Unternehmen, was mindestens ein Jahr existiert. Und mit Nuclicor bieten wir unseren Kunden eine No-Code-Plattform an. Das heißt, unsere Kunden können mithilfe von Nuclicor jede Art von Anwendung und Schnittstelle erstellen. Und wir fokussieren uns auf den Versicherungsbereich. Und Arnel und ich haben beide recht viel Erfahrung im Versicherungsbereich. Arnel Bejovic ist der CTO, er programmiert seit er 13 ist, hat viel in regulierten Industrien gearbeitet. Alles, was mit Compliance zu tun hat, kennt er in- und auswendig. Und wir haben uns kennengelernt in unseren vorherigen Positionen. Arnel war CTO, ich war Geschäftsführer beim Versicherungsvergleichsportal Covomo. Insofern kenne ich auch den Bereich sehr gut und Covomo bietet Versicherungsvergleiche an für Makler, ist bei allen Maklerpools integriert, bietet auch White-Label-Strecken an, die unter anderem von Verivox genutzt werden. Und wir haben damals auch einen Assekurateur oder MGA aufgebaut mit der Allianz als Risikoträger und während dieser Zeit sehr, sehr gut alle möglichen Akteure in der Versicherungsindustrie kennengelernt. Das heißt, Versicherungsunternehmen, Assekurateure, große Makler und haben basierend auf dem, was wir dort gesehen haben, Nuclicor gegründet.
Sehr spannend. Wenn man so ein richtiger Versicherungsmensch ist, dann glaubt man ja immer, unter 20 Jahren Berufserfahrung kann man eigentlich nicht hinkommen, wenn es darum geht, wirklich fachlich in den Tiefen der Versicherungswirtschaft drin zu stecken. Also ihr habt tatsächlich diese fachliche Expertise auch, die es euch erlaubt, auch mit den Fachleuten, mit den IT-Leuten, in den Versicherern auf Augenhöhe zu sprechen?
Ja, und im Versicherungsbereich war ich auch schon vor meiner Tätigkeit als Geschäftsführer bei Covomo unterwegs. Und zwar war ich der allererste Hire bei Heaven HR. Das ist eine Personalmanagement-Plattform, was den Unternehmen auch Versicherungen anbietet. Und da habe ich den Versicherungsbereich aufgebaut und da relativ früh fokussiert auf betriebliche Altersvorsorge, weil ich gesagt habe, auch gesehen habe, in Deutschland kauft keiner eine private Krankenversicherung über den Arbeitgeber. Aber alles, was andere betriebliche Versicherungen sind, das funktioniert. Und das haben wir dann in die Software eingebaut. Es gibt den Versicherungsbereich und der lief schon jahrelang immer so, wie er läuft. Aber soll es so bleiben? Nein, nicht unbedingt. Und es ist immer die Gefahr, wenn man zu lange im Versicherungsbereich ist und zu viel Erfahrung hat, dass man das als gegeben hinnimmt und weiß, okay, das geht nicht, weil es noch nie jemand geschafft hat. Und wir kommen da von außen und sind da auch inspiriert von anderen Industrien, sodass wir gerade auch technisch mit unserer No-Code-Plattform was für Versicherer anbieten, was es sonst von Versichererseite oder aus dem Versicherungsbereich noch nicht wirklich gibt.
Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema No-Code oder Low-Code, No-Code eigentlich gestreift. Das ist das, was ihr tut. Vielleicht kannst du uns, also ich meine, das ist ja auch genauso wie viele andere Dinge, so eines der Buzzwords, die uns jetzt auch dieses Jahr wieder begleitet haben, wird eigentlich von jedem propagiert, dass er No-Code kann. Wie bei Sumkumo sagen inzwischen auch, dass unsere Kunden completely self-sufficient sind, weil sie alles Mögliche selber konfigurieren und ändern können, Produkte selber konfigurieren können, jederzeit verändern können und so weiter. Aber was ist denn nach eurer Definition oder auch nach der allgemeinen Marktdefinition Low-Code?
Also das ist nicht nur unsere Definition, sondern die allgemein gültige. Und du hast recht, Ingolf, das ist ein Buzzword und jeder bietet zurzeit Low-Code oder No-Code-Software an. Und wenn ich mit Versicherern spreche, dann sagen die mir, Herr Eberhardt, ich muss dir mal eins sagen, das Thema, was mich dieses Jahr am meisten an mich rangetragen wird, ist No-Code oder Low-Code. Ja. Aber die meisten, die sagen, dass sie Low-Code oder No-Code anbieten, machen das nicht wirklich. Das heißt, die meisten Anbieter, die sagen, sie bieten eine Low-Code- oder No-Code-Software an, bieten eine Software an, die man nutzen muss, die dann Elemente hat, was den Versicherern es dann erlaubt, die Software zu verändern, ohne zu programmieren. Das heißt, die Versicherer nutzen dann irgendeine Bestandsführungssoftware und da gibt es ein kleines Prozesstool drinnen, womit die kleine Prozesse definieren können. Ja. Und dann sagt das Unternehmen, ja, wir haben auch eine No-Code-Software. Aber dann wäre jede Software eine No-Code-Software. Ja. Also LinkedIn kann ich auch nutzen, ohne zu programmieren. Und ich kann da auch Automatismen einstellen, wann ich irgendwelche Nachrichten bekomme und wann nicht. Ist aber trotzdem keine No-Code-Software. Und ich werde häufig gefragt von anderen, die überlegen, hey Eberhard, ich habe hier diese Software, soll ich es auch No-Code oder Low-Code nennen? Und dann erkläre ich ihnen, was No-Code ist und was nicht No-Code ist. Und dann sagen die meisten, okay, dann nenne ich es nicht so, weil ja deren Fokus auf deren Software liegt. Ja, aber jetzt zu dem Punkt, was ist No-Code? Damit kann man wirklich Anwendungen und Schnittstellen erstellen, ohne zu programmieren. Das heißt, es ist kein Inselsystem, was Versicherer zusätzlich nutzen müssen und einführen müssen, sondern es ist wirklich die Entscheidung, setze ich hier ein Team von Entwicklern dran, um eine Schnittstelle zu programmieren, oder nutze ich NucliCore und mache das sehr viel schneller, nachhaltiger, besser, compliant mit No-Code. Das heißt, es ist ein visuelles Interface und damit können dann Schnittstellen und Software erstellt werden.
Okay, aber was, über was für Schnittstellen reden wir denn? Also ich meine, Schnittstellen gibt es ja logischerweise jede Menge. Ich möchte vielleicht einen Payment-Dienstleister anbinden oder ich möchte mit irgendeinem Spezialisten im Bereich Schadenermittlung oder so als Versicherer zusammenarbeiten oder mit jemandem, der Betrugserkennung anbietet. Sind das Schnittstellen, über die wir reden? Kann ich sowas bauen mit eurer Software?
Ja, zum Beispiel. Und das machen unsere Kunden. Das heißt, in Anführungsstrichen, schlimmsten Fall haben die einen Rechner im Keller stehen on-premise und wollen da jetzt mit einem modernen Zahlungsdienstleister zusammenarbeiten. Und beim traditionellen Weg muss dann erstmal manuell ein Web-Office programmiert werden, damit die Software oder damit das System im Keller schnittstellenfähig ist und dann muss die Schnittstelle verbunden werden und auch gepflegt werden. Und das ist ein Riesenprojekt und Riesenaufwand und auch die Maintenance ist sehr, sehr aufwendig, was die Versicherer heute auch sehr gut verstehen. Und mit NucliCore ist es so, da kann man ohne zu programmieren dieses System im Keller mit einem modernen Zahlungsdienstleister zum Beispiel verknüpfen. Ja. Und da haben wir sehr, sehr viel Erfahrung aus unseren Tätigkeiten davor zum Beispiel auch. Da haben sehr viele Versicherersysteme gesehen und gesehen, wie die arbeiten, wie die kommunizieren können, wie die nicht kommunizieren können. Und bisher haben wir es bei jedem unserer Partner geschafft, mit einem noch so alten Legacy-System dafür zu sorgen, dass die zum Beispiel mit einem sehr modernen Zahlungsdienstleister arbeiten können. Und das Gute ist daran, nicht wir stellen das sicher, sondern wir geben unseren Kunden Zugang zur NucliCore-Plattform Und die bauen dann die Schnittstelle, ohne zu programmieren. Und da sind die Nutzer Programmierer, ja, weil es dann doch etwas technisch wird. Und man muss natürlich wissen, wie heißt eine Variable. Ja, und das wissen meistens Mitarbeiter aus der Fachabteilung nicht. Aber es werden nicht nur Zahlungsdienstleister verbunden, sondern auch Vertriebspartner. Und da haben wir ein Beispiel von einem Kunden, der kann PDFs verschicken, was schon mal sehr gut ist. Aber die Makler hätten auch gerne die Daten in ihrem Maklerverwaltungsprogramm. Das heißt, das PDF kommt in NucleCore rein und daraus wird ein Datensatz kreiert, zum Beispiel auch nach den BIPRO-Normen, sodass das dann automatisiert an die Maklerverwaltungsprogramme geschickt wird. Dann nutzen unsere Kunden den Teil auch, wenn es um Schnittstellen geht, um Banken anzubinden, Geodatendienstleister, alle möglichen externen Systeme, um das auch im Zusammenspiel zu haben, um dann ihre eigenen Informationen anzureichern und um andere Produkte anbieten zu können, was ja auch immer wichtiger wird. Und ein Punkt, der auch sehr gerne genutzt wird, was wir nicht gedacht hätten, ist interne Systeme verbinden. Das heißt, es gibt viele Versicherer, die haben eine super moderne Website, geben viel Geld für SEA auf Google aus. Und dann, wenn ein Antrag gestellt wird, dann wird intern eine E-Mail ausgelöst und dann werden die Daten von dem Kunden aus der E-Mail manuell in das Bestandsführungssystem des Versicherers übertragen. Und auch bei so einem Fall nutzen unsere Kunden NucleCore, um das zu automatisieren. Was natürlich super ist, weil dann die Mitarbeiter, die zurzeit die Daten manuell übertragen, dann herausfordernde Aufgaben erledigen können. Und das freut die auch in der Regel, ja, und ist auch gut fürs Unternehmen, um dann allgemein so ein Upskilling durchzuführen.
Inwieweit müsst ihr die Kunden eigentlich mit diesen Use Cases füttern und inwieweit oder in welchem Umfang kommen sie eigentlich selber drauf, wie sie die Software dann nutzen? Also das ist ja mal das Thema. Wahrscheinlich, wenn ihr vertrieblich unterwegs seid, müsst ihr wahrscheinlich auch diese Use Cases erzählen, sagen, was man damit alles machen kann. Und wenn das dann tatsächlich genutzt wird, dann kommen die Versicherer selber oder auch Makler selber wahrscheinlich auf die Idee, welche Nutzungsmöglichkeiten es noch gibt.
Ja, richtig, genau so. Wir zeigen Ihnen, was bisher unsere Kunden machen oder was bisher realisiert würde und geben denen so Ideen. Und dann kommt es meistens zu einem Prozess innerhalb des Versicherers und wir begleiten da auch gerne Discovery-Workshops, wie wir sie nennen, um dann die Use Cases zu identifizieren. Und da finden wir in der Regel immer sehr, sehr viel, was auch sehr schnell umgesetzt werden kann. Aber natürlich ist es richtig, wir müssen immer Ideen geben, was man bauen kann. Ja? Denn wenn wir sagen, lieber Versicherer, du kannst alles bauen, egal welche Anwendung oder Schnittstelle, und sagen, ja, schön, man muss immer ein paar Beispiele geben. Und was natürlich auch inkludiert ist in unserer Software, das sind Templates. Ja? Das heißt, es ist ein Template dabei, das natürlich angepasst werden kann für Underwriting, für Renewals, für Schadenmanagement, was genau nach dem gleichen Prinzip läuft, was ich gerade erklärt habe, für Portale, die genutzt werden für Partner, Technologie und Kunden, sodass die Kunden ein Template auswählen können und können das dann noch anpassen. Und in so einem Template ist dann zum Beispiel mit dabei die Anbindung zu einem Zahlungsdienstleister, ja, sodass das alles schon out of the box fertig ist. Und natürlich kann der Workflow da drumherum angepasst werden und individualisiert werden, wie es der Versicherer gerne haben möchte.
Können diese Templates auch so angepasst werden, dass sie im Look and Feel des Versicherers sind, dass sie vernünftige UX haben? Also vielleicht haben sie das auch von Haus aus schon, aber das ist ja auch mal ein Thema. Die Sachen werden ja vor allen Dingen dann genutzt, wenn sie intuitiv bedienbar sind.
Ja, das ist möglich. Und das machen unsere Kunden auch. Und das sieht genauso aus wie auf der Versichererseite. Manchmal sogar besser, weil die Versicherer das zum Anlass nehmen, ihre Corporate Identity aufzufrischen. Oder gerade wenn es um Industriemakler oder Assekurateure geht. Und das ist gar kein Problem. Und Versicherer können auch weiterhin ihr Google Analytics nutzen, wie sie es bisher nutzen. Da verlieren sie keinerlei Insights.
Okay, ich glaube, also grundsätzlich haben wir das ganz gut verstanden, was die Software kann. Wir wissen jetzt auch, was No-Code ist. Wir können ja jetzt nochmal die Flughöhe ein bisschen ändern, ein bisschen aufsteigen und uns nochmal ein paar der großen steilen Thesen und der großen Gedankenkonstrukte des jetzt bald abgelaufenen Jahres zuwenden. API-Economy ist so ein großes Thema, ne? Also in anderen Branchen ja schon lange irgendwie gefühlt Realität. Also Amazon wird immer so als Beispiel genannt. In der Versicherungswirtschaft wird das aber jetzt auch von ganz vielen propagiert. Kein Berater, der nicht sagt, irgendwie, das ist jetzt das kommende Ding. Wenn ihr in Zukunft noch mitspielen wollt, dann müsst ihr auf den Zug aufspringen. Das wäre wahrscheinlich etwas, was du auch unterstützen würdest, ne? Dass einfach diese Konnektivität in alle Richtungen für Versicherer in Zukunft wahrscheinlich mit erfolgsentscheidend sein wird.
Ja, natürlich sehr, sehr erfolgsentscheidend und gerade dafür wird auch Nuclecore verwendet. Wenn man nochmal ein bisschen zurückgeht, warum ist das so? Und du hattest jetzt Amazon genannt. Amazon gibt es, weil es das Internet gibt. Ja. Und insofern auch gute moderne Schnittstellen und wurden natürlich auch immer stetig daran gearbeitet. Und die Versicherungsindustrie, wie die gesamte Finanzdienstleistungsindustrie, hat sich sehr früh digitalisiert. Das heißt, damals noch zu Lochkartenzeiten. Und wenn man solche Systeme hat, dann ist es sehr, sehr schwierig zu wechseln. Und was wir auch wissen, wenn ein Versicherer eine API hat, dann ist noch kein Problem gelöst, ja, weil es ja APIs gibt für verschiedene Produkte und für verschiedene Aktionen. Das heißt, wenn man einen Versicherer API-fähig machen möchte, dann muss man eine Vielzahl von APIs aufbauen. Das heißt, was ich immer sage, was wichtig ist, elektronischer Datenaustausch. Ja? Wenn in Echtzeit Daten ausgetauscht werden können und es ist technisch gesehen keine API, sondern es handelt sich um Austausch von Textdateien zum Beispiel, dann ist es genauso gut. Und warum ist das wichtig? Weil viele Systeme, die heute noch verwendet werden, die können zum Beispiel mit Textsystemen, mit Textdateien arbeiten, aber die sind nicht schnittstellenfähig. Und da ist es dann wenig sinnvoll, die schnittstellenfähig zu machen, weil es am Resultat nichts verändert. Insofern API Economy bin ich ein voller Unterstützer, wenn darin inkludiert ist Austausch von elektronischen Datenformaten.
Aber ist es denn nicht eigentlich so, dass auf Basis der vergangenen Erfahrungen, als sie mal eigene IT, also eigene Tech-Stacks hatten, die Versicherer, in den 60er, 70er, 80ern vielleicht noch, und die dann auf einmal total veraltet waren und durch riesige Projekte ersetzt werden mussten. Ich habe den Eindruck, ich bin total bei dir, Versicherer müssten eigentlich ein Tech-Unternehmen sein, denn wir haben ja nichts anderes, wir haben ja kein physisches Produkt oder nichts. Und ich habe aber den Eindruck, dass vielleicht ist es mit der neuen Generation anders, aber dass die, die noch dran sind, dass die sich fast schon weigern, zu einem Tech-Unternehmen zu werden, weil es heißt, aber du siehst doch, was draus geworden ist, als wir in den 60er Jahren den Mainframe eingeführt haben und dann 40 Jahre später da standen wieder Ochs vom Berg und Milliarden in einen Guidewire oder so eine Kumo-Implementierung werfen mussten. Ich hoffe, es sind Milliarden bei dir in Golf. Ja, also mein Eindruck ist fast eher, die sitzen immer noch auf Basis der Vergangenheit, sitzen die immer noch wie das Karnickel vor der Schlange und sagen, um Gottes Willen, nie mehr. Ja, haben wir einmal gemacht, 60er Jahre, haben es bitter bereut, 40 Jahre später, als nur noch ein Mensch den Mainframe programmieren konnte. Und um Gottes Willen, nie mehr. Wir nehmen jetzt lieber so ein Kumo und Guidewire und MSG und so weiter. Das ist mein Eindruck gerade. Ich bin aber total bei dir, sie müssten ein Tech-Unternehmen werden.
Ja, aber man kann das auch mal vergleichen, wenn ein Versicherer sieht oder anschaut, wie funktionieren sie mit Software und wie funktionieren sie ohne? Und Software ist ein Riesenvorteil. Und sie sind schneller, besser, können andere Kundensegmente erreichen. Und natürlich muss man da stetig investieren. Und wenn ich mit Versicherern spreche, die sagen, ja, wir haben unser System aus den 90ern, ist schon ein bisschen alt. Dann sage ich denen, ja, Google hat auch ein System, was die in den 90ern gebaut haben, ist aber modern, weil sie sehr viel investiert haben, weil sie eben sich als Tech-Unternehmen sehen und das muss man einfach machen. Wenn man einen großen Vorteil hat, ja, no free lunch, man muss immer weiter investieren. Und da kommt es natürlich darauf an, wie man es machen möchte. Baut man seine eigene Software aus und erneuert die oder nutzt man Drittanbieter-Software? Ja, das kommt immer auf den Einzelfall an. Es macht natürlich oft ist es sehr sinnvoll, Drittanbieter-Software zu nehmen. Und man kann das gut vergleichen mit einem Auto. Wie vor 40 Jahren, da gab es manuelle Gangschaltung und Automatik. Aber die Automatik vor 40 Jahren, also Erzählungen habe ich selbst nicht miterlebt, aber war ziemlich schlecht und hat eigentlich keiner so wirklich genommen. Und heute, die Automatik ist so gut, dass wenige manuelle Gangschaltungen verkauft werden. Und wenn man jetzt sagt, okay, manuelle Softwareprogrammierung ist Gangschaltung und Automatik sind Drittanbieter-Softwares und No-Code-Plattformen, ja, dann ist es ja einleuchtend, warum man diesen Weg gehen sollte, weil diese Systeme heute so gut sind und so viel Mehrwert bieten. Ja? Und natürlich ist dann auch immer dabei, Tiptronic oder manuelle Steuerung, ja, kann man auch haben mit einer No-Code-Software, um dann individuelle Dinge zu machen. Ja.
Ich glaube, man muss einfach sagen, dass die Versicherer selber und deren Geschäftsmodelle sind so komplex. Wenn ich jetzt wirklich anfange, ein eigenes System aufzubauen aus allen Komponenten, die ich brauche für das Versicherungsgeschäft, für alle Produkte, die ich heute über alle Sparten anbiete, für alle Vertriebskanäle und so weiter, mit den Ressourcen, die ich normalerweise als Versicherer zur Verfügung habe, dann bin ich wahrscheinlich frühestens nach 10 Jahren fertig. Und dann fange ich schon wieder von vorne an, sozusagen. Weil einfach auch die Funktionsbreite, an die ich jetzt inzwischen gewöhnt bin, was ich alles machen will, welche Geschäftsvorfälle ich bedienen will, welchen Automatisierungsgrad ich letztlich auch haben will, das alles selber zu bauen, das könnten sich natürlich die ganz, ganz großen Versicherer vornehmen. Aber die würden das wahrscheinlich auch ihren Shareholdern schlecht verkaufen können. Das heißt, die einzige Option aus meiner Sicht, es sei denn, ich bin wirklich ein Spezialanbieter, ein Start-up und so weiter, da gelten natürlich andere Gesetzmäßigkeiten. Aber als großer Versicherer kann ich eigentlich nur gucken, dass ich Standardsoftware kaufe, aber dann natürlich idealerweise mich mal für die jeweils modernste und beste entscheide in den einzelnen Bereichen. Und ich kriege ja auch von einem Anbieter nicht alles. Also ich habe letztlich immer verschiedene Lösungen, die ich einsetzen muss. Und die, und da kommt dann vielleicht auch wieder Nuclecore zum Tragen, die ich dann auch intern miteinander smart verbinden muss. Und dann muss ich eben die Verbindung in die Außenwelt herstellen. Und jeder widerspricht mir gerne, der da einen anderen Standpunkt vertritt und Tech bedeutet, ich muss alles selber machen, ich muss 1000 Programmierer einstellen. Also es fehlt ja schon denjenigen, wie wir festgestellt haben, der diese Programmierer einstellen kann und führen kann und einen klaren Plan entwickeln kann. Und diese Programmierer zu finden, dürfte auch schwierig sein. Jedenfalls wüsste ich nicht, wo man die kriegen kann zu vernünftigen Kosten. Selbst Indien wird schwierig, aber vielleicht interessiert mich eure Meinung zu.
Ja, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie immer im Leben. Es ist jetzt nicht für jeden sinnvoll, für jeden Versicherer sinnvoll, um jeden Preis ein neues Kernsystem einzuführen, ein Drittanbietersystem. Und wir haben viele Beispiele, was natürlich auch immer in der Presse steht, wo dreistellige Millionenbeträge versenkt werden, weil ein neues Kernsystem nicht gut eingeführt wurde. Und wenn man über dreistellige Millionenbeträge spricht, dann kann man das eigene Kernsystem schon ganz gut erneuern. Was ich aber nicht glaube, was sinnvoll ist, dass man ein eigenes Kernsystem so erneuert, dass man damit alles macht. Ja, dann ist es eher dafür da für die Bestandsführung und für die ganz grundlegenden Themen und alles, was mit Kommunikation mit Dritten zu tun hat oder alle coolen neuen Sachen, die was mit APIs und Workflows zu tun haben, da setzt man dann lieber auf Drittanbieter-Software, No-Code-Plattform, Nuclecore. Ja, also was auch sehr gut möglich ist, ist so ein Zusammenspiel von bestehenden Systemen und von neuen Systemen.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass ein Tech-Stack immer aus verschiedenen Komponenten besteht und dass in der Tat ein Tech-Spieler zu sein nicht bedeutet, alles selber zu machen. Ich vertrete die Meinung, wenn du dich im Markt von deinen Konkurrenten unterscheiden möchtest mit einer Unique Value Proposition, wie man das dann auf Englisch nennt, dann wird dir das nicht gelingen, wenn du exakt die gleiche Technologie verwendest wie alle anderen, weil wir sind nun mal ein technologisches Produkt, wir sind ein virtuelles Produkt, da ist nichts Physisches dran, wir können keine schönere Karosserie bauen oder so wie ein Autohersteller oder so. Wenn du die gleiche Karosserie, die gleichen, was weiß ich, was ein Auto hat, Stoßdämpfer, Motor, Federn, ich weiß nicht, was hier alles, Achsen verwendest wie alle anderen, dann wirst du dich ja nie unterscheiden können. Deshalb sage ich, einen gewissen Teil deines Tech-Stacks musst du selber machen, und zwar den Teil, der ausschlaggebend für die Teile deiner Wertschöpfungskette sind, die sich von anderen unterscheiden sollen.
Ja, das finde ich.
Also, du bist schneller.
Finde ich einen sehr guten Vergleich, denn was machen OEMs, das heißt Autohersteller selbst, den Motor und die Karosserie? Motor, weil das Kernkompetenz in Karosserie ist Marketing, das sieht man. Ja, alles andere wird zugekauft. Für Versicherer, da wird noch sehr viel selbst gemacht, was gar nicht selbst gemacht werden müsste. Und das gilt für den gesamten Finanzdienstleistungsbereich, das heißt Versicherer und auch Banken und so weiter. Das heißt, Kernkompetenz, das sind für Versicherer die Versicherungsprodukte, die zu erstellen und auch die zu weiterzuentwickeln. Ja? Und dann natürlich die Marke, und das ist Marketing. Und alles, was dann mit Technologie dazwischen hat, zu tun hat, da sind Versicherer oft gut beraten, eine Software zu verwenden, die sie selbst beschleunigt und nicht alles selbst zu machen. Also durchaus von der Automobilindustrie zu lernen. Und natürlich muss man sich auch als Softwareanbieter, wie wir es sind, abheben und dafür sorgen, dass man von Kunden, dass die da die klare USP sehen. Und was die bei uns sehen, ist zum Beispiel, die können Use Cases trotz voller IT-Pipeline realisieren. Wenn ich mit Versicherern spreche, die sagen, ja, wir hatten so und so viele Projekte, aber 50% musste abgesorgt werden wegen fehlender IT-Ressourcen. Ja? Und das ist mit Nuclecore nicht mehr der Fall, weil sowohl die Fachabteilung als auch Entwickler mit Nuclecore Use Cases realisieren können, sind sehr viel schneller und auch keine Systeme müssen angepasst werden und alles ist natürlich compliant und für die Versicherungsindustrie gebaut.
Wir haben gelernt, ihr seid schon sehr weit gekommen, obwohl ihr so ein junges Unternehmen seid, habt ihr so die großen Herausforderungen alle schon gemeistert. Dafür Chapeau, also mein Glückwunsch dazu. Wir kommen jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, schon so langsam zum Ende der Silvesterfolge. Ein paar weitere Buzzwords des Jahres hast du genannt, also das Thema Cloud eben. Es scheint jetzt in der Versicherungswirtschaft endlich angekommen zu sein. Man hört eigentlich kaum noch Stimmen, dass das alles unnötig ist oder nicht adäquat oder sowieso nicht sicher genug. Ich glaube, da können wir alle einen Haken hintermachen. Was sind aus eurer Sicht noch die großen Trendthemen dieses Jahr gewesen?
Immer weiter auch, obwohl das nicht nur dieses Jahr der Fall ist, Microservices. Das heißt, nicht einen riesen Monolithen zu programmieren, sondern einzelne Bereiche, was dann immer besser verständlich wird, wenn man es mit Excel vergleicht. Das heißt, wenn man ein Modell baut, dann hat man auch Formeln aufgeteilt in verschiedene Zellen und nicht eine riesen Monsterformel in einer Zelle. Da ist es für jeden verständlich, warum das nicht funktionieren kann. Wenn man eine Sache verändert, dann fliegt gleich alles durcheinander.
Was sind die großen Vorteile? Also der Entwickler kann schneller ans Thema kommen, kann sich schneller einarbeiten, kann schneller Wert schaffen, wenn er an sowas arbeitet. Ich kann auch einzelne Module sozusagen erneuern, meine Software leichter auf dem aktuellen Stand halten. Gibt es weitere Vorteile?
Das ist eigentlich schon ganz gut zusammengefasst und das beschleunigt natürlich alles. Und man ist sehr viel flexibler und heute muss man flexibel sein und sich anpassen können. Und da ist es egal, ob man die Microservices selber manuell programmiert oder mit einer No-Code-Plattform programmiert oder man bestimmte Teile, die man in einem Microservice hat, in einer Drittanbieter-Software hat. Und das macht es auch sehr viel einfacher, verschiedene Tech-Stacks zusammenzubringen. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung.
Die Theorie ist überzeugend. In der Praxis bieten natürlich auch Microservices-Architekturen durchaus Herausforderungen. Das alles zu orchestrieren, kann auch Spaß machen. Weitere Themen, was habt ihr noch so aufgeschnappt dieses Jahr, was vielleicht uns auch nächstes Jahr noch begleiten wird?
Künstliche Intelligenz ist immer so ein Thema, ne? Also da sind ja auf der Welle segeln ja viele Insurtechs auch. Ich halte das, wenn man mal vom Buzzword absieht, halte ich das für einen sehr, sehr guten Trend. Ich würde das vermutlich gut trainierte Algorithmen nennen statt künstliche Intelligenz, denn für die künstliche Intelligenz fällt es den meisten Anwendungsprogrammen, also auch die gehypt werden, am automatisierten Feedback-Loop. Ich sehe immer noch Heerscharen von Studenten oder Hilfskräften, die das Ding trainiert. So war es bei uns fairerweise auch und ist auch gar nicht böse. Ich finde es einfach schade, dass wir das dann mit künstlicher Intelligenz umschreiben müssen, um im Markt gehört zu werden. Es gehört eine ganze Menge Aufwand und auch Mühe dazu, einen Algorithmus gut zu trainieren. Wenn wir es als das lassen, was es ist, gut getrainierter Algorithmus, dann glaube ich, dass das ein heißes Thema ist und auch bleibt, weil nur damit werden wir die Automatisierung hinkriegen, die wir hinten raus brauchen als voll digitales Produkt, ohne eine Heerschar von Leuten das Ding abzuarbeiten. Aber ja, das Buzzword ist AI.
Wo siehst du da die Hauptanwendungsfälle? An der Kundenschnittstelle, an der Vertriebspartnerschnittstelle oder auch weiter hinten in der Wertschöpfung?
Überall, ehrlich gesagt. Also das kannst du an der Kundenschnittstelle, du brauchst natürlich den Kunden viel, viel weniger Fragen zu stellen im Underwriting-Prozess, wenn du die Daten irgendwo anders herkriegst und intelligent auswertest und zusourcest. Underwriting-Prozesse, Pricing-Prozesse, aber auch hinten raus. Also alles, was mit, du hattest es vorher gesagt, Ebert, wir haben viel mit Dokumenten zu tun. Ne? Also Gutachten, Polizeimeldungen im Schadenfall, ne? Aber auch neuer Wohnsitz, neuer, keine Ahnung, Personalausweis bei der Identitätsprüfung. Das kannst du ja alles voll automatisieren mit Bilderkennung, Spracherkennung, Schrifterkennung. Musst du alles trainieren, aber da kannst du ganz, ganz viele Leute am Ende des Tages ersetzen, Menschen, die es heute machen. Wenn du es nur hart genug trainierst, was ein super, super Aufwand ist, und deshalb finde ich so Leute, die es für alle machen, Bilderkennung oder OCR oder so, ist natürlich sinnvoller, als wenn es 200 Versicherer jeder für sich selbst trainiert, weil wer es mal gemacht hat, weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt. Nichtsdestoweniger, wir brauchen genau das, um am Ende die Heerscharen von Leuten zu ersetzen, die heute noch durch Dokumente durchgehen oder Bilder, Fotos interpretieren von, was weiß ich, Unfällen oder sonst was.
Ja, und in Verbindung damit sehen wir immer mehr, dass es im Industriebereich wichtiger wird. Ja, und im Industriebereich, da gibt es ja auch Selbstbehalte, die sind dann bei ein paar tausend Euro, obwohl es ein riesen Industriebereich ist. Ja, und wir wissen alle, warum. Und wenn man da automatisierten Intelligenz reinbringt, das ist super wichtig. Und was wir auch sehen und was unsere Kunden auch mit Nuclecore bauen, ist nicht nur im Privatbereich, sondern verstärkt im Industriebereich Anwendungen, Applikationen, Schnittstellen. Und das wird, denke ich, auch nächstes Jahr weitergehen.
Ja, vielen Dank. Max Sominski, der auch bei uns Gastautor ist, bei unserem Newsletter, den man noch über unsere Website abonnieren kann, macht immer in seiner Zeitschrift, das ist diese pinkfarbene, kennt ihr sicher alle, immer einen ganz tollen Ausblick auf das nächste Jahr, also sehr humorvoll und mehr als steile Thesen, also absolut lesenswert, kann ich jedem empfehlen, wenn das für das nächste Jahr wieder rauskommt. Traut ihr euch auch dazu, so ein paar steile Thesen aufzustellen, was 2022 passieren wird in der Versicherungswirtschaft?
Also ich glaube, generell ist nichts in der Versicherungswirtschaft in einem Jahr erledigt und ist nichts, was gestartet wird und dann fertig ist, aber es sind genau die Themen, die Oliver und ich gerade genannt hatten, die jetzt schon aktuell sind, aktuell bleiben und auch das nächste Jahr bestimmen werden. Das ist meine Sicht.
Also technologisch wird es auch eine Weiterentwicklung geben. Es wird nichts Neues auf dem Schirm erscheinen. Spannend bleiben natürlich so die politischen Dinge. Ne? Wird doch nochmal die Hand angelegt an die private Krankenversicherung in irgendeiner Art und Weise. Was passiert mit der Altersvorsorge? Das ist eine spannende Frage. Gibt es da neue Produkte gegebenenfalls oder doch irgendwie Riester reloaded?
Gibt es den Superpool jetzt, wo wir die erste große Transaktion gesehen haben, doch nach Jahren?
Richtig. Fondsfinanz ist jetzt auch sozusagen unter das Dach einer Firma geschlüpft, die ja schon ganz viele Makler auch aufgenommen hat. Offensichtlich ist der Konsolidierungshunger da weiter groß und die kommen ja auch wirklich überraschend schnell voran. Viele haben sich ja immer die Zähne ausgebissen irgendwie an diesem Markt. Viele wollten da schon den Konsolidierer spielen, aber haben da niemanden gefunden, den sie kaufen können. Das scheint in diesem Fall anders zu sein. Also es funktioniert extrem geschmeidig, muss ich sagen. Wir haben natürlich noch andere Spieler. Also VFox ist natürlich ein spannendes Thema. Was wird da nächstes Jahr passieren? Da wartet ja auch noch der eine oder andere auf die große Mega-Akquisition vielleicht.
Schafft es Lemonade endlich in Europa? Oder bleibst du ein US-Spieler?
Ja, was glaubst du denn?
So nicht. Also, ich glaube, also ganz ehrlich, also es ist super spannend, finde ich, der Case. Ich finde es toll, dass sie sich das Ziel gesetzt haben, mit einem einheitlichen, nicht nur Tech-Stack, sondern einem einheitlichen Ansatz global zu gehen. Das ist das, wovon wir alle träumen. Das ist das, was Google, Facebook und alle anderen geschafft haben und Tesla auch drauf und dran ist zu schaffen. Und der Versuch ist gigantisch, aber bisher haben sie es noch nicht geschafft. Ich glaube, der Unterschied bei der Bearbeitung einzelner Märkte wird noch für eine Weile größer bleiben als bei einem reinen Tech-Player. Ich glaube, der Schritt war einer zu groß. So werden sie das einsehen bei Lemonade und ein bisschen zurückgehen und sagen, einen Ticken anders müssen wir Europa schon angehen als die USA. Glaube ich, sie können Erfolg haben. Wenn sie bei dem Pure Play, bei der reinen Lehre bleiben, wir müssen mit einem und demselben Ansatz global gehen können, wie Google und Amazon das machen oder so. Amazon glaube ich auch nicht, aber Facebook. Dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber persönliche Meinung.
Und ich glaube, wo es jeder Versicherer schaffen kann, ist, wenn er die Kundenschnittstelle owned, wie man so schön sagt. Und ich denke, es wird bald zu größeren Kooperationen kommen zwischen Automobilherstellern und Versicherern, wo dann sehr viel Intelligenz mit reinfließt und auch das wirklich ernsthaft umgesetzt wird. Und da ist es für Versicherer sehr, sehr schwer, mit reinzukommen. Ansonsten ist es so, wenn ein Versicherungsprodukt hat und das ist neu und das kaufen jetzt 90% der Kunden, ja, dann sind Versicherer sehr, sehr schnell, dieses Versicherungsprodukt zu kopieren, weil es ja im Endeffekt eine Police ist, Papier, ja. Das heißt, da ist die Hürde nicht so groß, es ist nicht so wie bei Elektroautos, wo es sehr, sehr schwierig ist, wenn man Benziner hergestellt hat, jetzt Elektromotoren herzustellen, ja, und das dauert dann ein paar Jahre, aber die Kundenschnittstelle, wenn man die hat, da kommt man da nicht so weit rein, da kann man auch sehr viel lernen über die Daten und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema für das nächste und für die Jahre danach, wo wir mehr sehen werden. Nicht nur im Automobilbereich.
Ja, also das schnelle Kopieren guter Produkte bedeutet ja im Versicherungsbereich so ungefähr ein Jahr. Ne? Und ja. Das ist sicherlich auch etwas, woran Versicherer nächstes Jahr arbeiten können.
Aber die ganzen neuen Softwares geht das auch schneller.
Theoretisch wäre es auch möglich, das in ein paar Tagen hinzukriegen. Völlig klar. Und was wäre das für ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich ein Produkt, was im Wettbewerb gut läuft, in wenigen Tagen nachbauen kann und vielleicht sogar in verschiedenen Varianten konfigurieren kann und sofort die Antragsstrecke live schalten kann, so wie wir das bei Sumo mit unserer Software Skip Sales hinkriegen. Kleiner Werbeblock für das nächste Jahr, sei mir mal ausnahmsweise auch gestattet. Aber hier sehe ich es genauso wie du, Eberhard. Die Kundenschnittstelle, die ist eigentlich das entscheidende Asset. Und man wird sich genau überlegen müssen, kriege ich das hin als Versicherer, diese Kundenschnittstelle endlich mal wirklich zu besetzen? Denn ich hatte sie ja nie. Das waren ja meine Ausschließlichkeitsvermittler und meine Makler gegebenenfalls, die für mich die Kundenschnittstelle bedient haben. Und in Zukunft sind es irgendwelche anderen Partner, sei es Automobilhersteller, Händler, wie auch immer. Natürlich kann ich auch versuchen, die zu managen. Das wird aber wesentlich schwerer, als kleiner Versicherer damit reinzukommen. Das ist wieder das große Thema, auf was wir mit Olli schon ein paar Mal hatten. Irgendwie Ökosystem als Versicherer. Soll ich das Thema angehen oder lieber gleich weglassen, abschreiben? Meine Empfehlung für Versicherer wäre, sich vielleicht doch nochmal darauf zu besinnen, wo liegen meine besonderen Stärken, wo liegen die Zielgruppen, in denen ich vielleicht auch historisch besonders gut bin. Und wie kann ich es schaffen, dort mit den Kunden noch eine andere Beziehung herzustellen, aufzubauen, auch mit Hilfe moderner Technologien, Nuclecore etc. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass es ein paar Versicherer gibt, die das nächstes Jahr richtig gut hinkriegen, sodass wir in einem Jahr, wenn wir wieder Silvester eine Folge senden, mal über ein paar Erfolgsbeispiele berichten können. So, das wäre mein Schlusswort. Was habt ihr noch als Schlusswort für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine ganz besondere Ehre, in der Silvesterfolge zu sein, weil wir dann auch das Jahr Revue passieren lassen konnten und über das neue Jahr sprechen konnten. Und ich denke, wir haben sehr viele Trends und Entwicklungen abgedeckt. Und jetzt können wir uns das nächste Jahr anschauen und sehen, was davon wirklich stattfindet und was nicht. Was ich aber schon sagen kann, dass im No-Code-Bereich natürlich sehr, sehr viel stattfindet.
Davon sind wir jetzt auch überzeugt. Vielen Dank, Eberhard, dass du unser Gast warst. Olli, von dir noch letzte Worte?
Nee, also alles gesagt. Ich wünsche allen, die es noch vor Silvester hören, einen guten Rutsch. Und alle, die die Folge verspätet hören, frohes neues Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und es bleibt spannend.
Guten Rutsch, frohes neues Jahr. Danke euch allen und hört auf jeden Fall auch in 2022 wieder rein bei Zoom Talk.